Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. SOS, Save Our Ship, rettet unser Schiff. Wenn dieser Ruf eingeht, dann fahren Sie sofort los und versuchen, Leben zu retten. Die Seenotretter auf Nord- und Ostsee. Eine 1000 Mann- und Frau-starke Truppe, die zum größten Teil ehrenamtlich bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger arbeitet. Und das legendäre Spendenschiffchen hier. Das kennen Sie ja alle. Und damit Sie auch mal erfahren, was für eine tolle Truppe dahinter steht, sind heute zwei RetterInnen zu Gast, in voller Montur natürlich. Herzlich willkommen, Leonie Hinze und Patrick Mongold. Schön, dass Sie da seid.
Ja, moin.
Hallo.
Hi.
Was ist jetzt aufregender für euch, bei uns auf dem roten Sofa zu sitzen oder zum Einsatz gerufen zu werden?
Ja, erstmal in Hamburg einen Parkplatz zu finden. Und dann,
war schon aufregender genug.
Ja, doch, das rote Sofa hat schon was für sich.
Ne?
Ja.
Aber ihr passt hervorragend so, finde ich. Also es ist genau der Ton, würde ich mal sagen.
Ja.
Bisschen warm wahrscheinlich, ne? Oder geht's, Leonie? Ja?
Ja.
Hattet ihr denn in den letzten Tagen Einsatz oder ist jetzt schon so besinnliche Vorweihnachtszeit auch auf der Ostsee?
Na, ich denke, jetzt kommt langsam die ruhige Zeit des Jahres. Also wir haben rund ums Jahr Einsätze bei uns. Das ist die Berufsschifffahrt, ein ganz großer Kunde. Die fällt manchmal so ein bisschen hinten runter, aber ist immer omnipräsent. Im Sommer sind es natürlich mehr die Segler und Seglerinnen, Sportschifffahrt. Aber jetzt wird es auch ein bisschen ruhiger. Dafür hast du meistens jetzt die Gewissheit, wenn es losgeht, dann wird es auch ein bisschen doller werden.
Was losgeht demnächst, ist die zweite Staffel. Einige von unseren ZuschauerInnen kennen dich vor allem, weil du ja schon in der ersten Staffel bei Die Seenotretter dabei bist und warst in der ARD und jetzt Ende des Jahres zweite Staffel. Da macht auch Leonie mit. Leonie, wie ist das für dich jetzt? Fernsehen, hast du schon was gesehen oder ist es Überraschung?
Ich habe ein paar Einblicke schon gesehen, aber es ist immer noch eine große Überraschung, ja.
Und mochtest du es, was du gesehen hast?
Ja, ich denke schon.
Super. Also wir freuen uns, dass du mitgekommen bist, dass ihr uns beide erzählt, was ihr macht bei den Seenotrettern, wie euer Alltag aussieht. Und vielleicht, ihr könnt ja immer Leute brauchen, hat der eine oder die andere auch Lust danach, sofort mitzumachen. Wir werden es sehen.
Das täglich live um 18.45 Uhr im NDR Fernsehen.
Habt ihr eine Weihnachts-, wie sagt man, Party bei euch in der Station in Travemünde?
Ja, wir treffen
so alle Seenotretter.
Gehen zusammen essen, haben eine kleine Weihnachtsfeier zusammen, ja.
Das ist eine gute Stimmung bei euch, ne? So ganz familiär, habe ich gehört.
Ja, das muss aber auch sein, also sonst funktioniert das nicht.
Weil?
Naja, es ist ja so, du musst dir vorstellen, du stehst irgendwo im Supermarkt, es klingelt, wir werden alarmiert. Du wirst aus dem Nix heraus in eine Situation gebracht, die ist erstmal so und du bist halt, du weißt auch nicht im ersten Moment, was los ist, wer kommt und was passiert. Und da ist schon wichtig, dass der Zusammenhalt gut ist und ja, wir sind schon wie beim Fußball, wir haben gerade drüber gesprochen. Man muss immer für seinen Mitspieler laufen, das ist ganz wichtig, damit es am Ende funktioniert.
Ja, weil ihr macht es ja auch alles ehrenamtlich und ihr seid immer erreichbar auf dem Handy. Wenn ein Notruf eingeht von der Ostsee, dann kommt ihr, wer am nächsten dran ist, zur Station und dann geht's raus auf See. Werden wir gleich drüber sprechen. Die Seenotretter Leonie Hinze und Patrick Mongold heute zu Gast auf dem roten Sofa. Und Annika Röhrs stellt die beiden vor und macht Lust auf mehr.
Das Ruder gebrochen. Mensch über Bord. Ein brennendes Segelschiff.
In Travemünde hat man den Rauch gesehen am Himmel.
Leonie Hinze und Patrick Morgenroth kommen, wenn Menschen in Not sind. Sie sind der Rettungsdienst auf See.
Ich bin seit über 20 Jahren bei den Seenotrettern.
Leonie ist neu an Bord. Sie gehören zu gut 1000 Einsatzkräften, die auf Nord- und Ostsee unterwegs sind.
Jo, da kommt ein Decker.
Sie retten Menschen, versorgen Verletzte, bergen Boote.
Ach du Scheiße, stopp! Die haben mich wieder gekämpft.
Ihr Antrieb, helfen. Ihr Engagement, ehrenamtlich. Ihr Lohn, Wertschätzung.
Hey, ich hab euch zu danken.
Ja, alles gut, dafür sind wir da.
Die Seenotretter, eben noch auf dem Wasser.
Anker oben, alle glücklich.
Heute an Land bei DAS.
Ja, auch mal bei uns, bei Land, auf Land. Aber wenn man das so sieht, hat man das Gefühl, das ist eine richtige Action-Serie, die ihr da gemacht habt oder euer Leben, wenn ihr im Einsatz seid. Ist das so?
Ja, definitiv.
Ja, also es kann schon ziemlich touchy werden teilweise. Das ist immer so ein bisschen der Situation geschuldet. Wir wissen ja immer nicht, was uns erwartet. Das ist immer das Spannende bei diesem Ehrenamt, wenn wir losfahren. Und ja, das geht auch mal zur Sache da, ja.
Wir haben ja gerade schon gesehen, so eine kleine Jolle in der Havariesituation. Was passiert denn, wenn jemand merkt, ey, ich brauche Hilfe? Dann ruft er wen an, was an und wie geht es dann weiter?
Naja, im besten Fall ruft er bei uns in Bremen in der Rettungsleitstelle See an. Mhm. Da sitzen Nautiker und unsere Disponenten, die klären diesen Fall ab. Und die alarmieren ja die nächstgelegene Einheit. Die werden dann alarmiert. Das können Festangestellte sein, wie die Kollegen aus Grömitz oder wie wir als Freiwilligenstation in Travemünde. Dann bimmeln unsere Handys und dann geht es auf dem schnellsten legalen Weg zum Boot. Das besetzen wir dann und dann fahren wir dahin.
Wir können uns ja gerade noch mal den Einsatz gerade ein bisschen länger ansehen. Die Szene haben wir, weil die ja aus der Doku-Serie auch ist. Und dann könnt ihr dann noch mal ein bisschen darüber erzählen.
Wir brauchen nur 5 Minuten zur Einsatzstelle, aber diese 5 Minuten können lang werden und können auch sehr entscheidend sein am Ende. Die beiden Havaristen auf der Jolle wirkten im ersten Moment für mich sehr abgekämpft und erschöpft schon.
Ja, komm hier rüber! So, halt dich an der Leine fest, zieh dich weg. Der kommt euch ordentlich schnell, Leute, von der Holgersson. Pass auf, es kommt Wellen da vorne. Person ist an Bord.
Patrick, du bist Kapitän bei dem Einsatz hier. Da merkt man, wenn Not ist, dann bist du voll konzentriert, ne?
Ja, genau. Also gerade bei der mit schlechtesten Meldung, wenn eine Person oder Personen noch schlimmer im Wasser sind, da ist eben alle geboten. Und man hat das ja im Hintergrund gerade gesehen, da fuhr so eine schicke große Fähre vorbei. Und das ist so ein bisschen wie auf der Autobahn spielen, wenn man so will. Das ist nicht gut, wenn da Leute im Fahrwasser sind, weil die Fähre ist ein bisschen mit den Manövriereigenschaften gehemmt sozusagen. Und deswegen mussten die Leute da schnell raus. Und klar, die haben Angst gehabt, ne? Also wenn da so eine große weiße Wand auf die zukommt, das ist natürlich nicht cool, ne? Und deswegen war es für uns wichtig, dass wir da schnell auftauchen und unseren Job erledigen.
Leonie, du warst bei dem Einsatz ja noch nicht dabei.
Nee, da war ich noch nicht
dabei. Seit wie vielen Einsätzen bist du jetzt dabei?
Also ich habe schon ein paar Einsätze gefahren, definitiv. So eine Handvoll mindestens, ja.
Was war so das Schwierigste, was du bis jetzt erlebt hast? Die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung, würde ich sagen, war die brennende Segeljacht.
Mhm, da hat man richtig eine Yacht gebrannt, dicke Rauchwolken, ne?
Ja, war schon beängstigend, ja.
Und so der erste Einsatz, kannst du dich noch, ist ja noch gar nicht so lange her, so noch an das Gefühl erinnern, was du da hattest, als es dann jetzt wirklich rausging? Du hast ja eine Ausbildung gemacht und dann...
Ja, der erste Einsatz war natürlich was richtig Großes für einen selber. Also man war auch auf jeden Fall aufgeregt und hat einfach gehofft, dass jeder Handgriff jetzt sitzt.
Wie ist denn überhaupt die Aufgabenaufteilung bei euch?
Generell ist es so, dass wir unsere Boote, ich kann ja von meinem Boot nur sprechen, wir brauchen einen Bootsführer, das war ich ja in der Matz gerade, und mindestens 2 ausgebildete Rettungsmänner oder Frauen. Und dann können wir eigentlich nach oben, ist ja kein Limit, also klar ist irgendwo menschliches Limit, man kann das Boot ja nicht mit 100 Leuten vollladen, wir wollen auch noch arbeiten, aber man kann schon auf diesen 10-Meter-Booten gut mit 5 Leuten arbeiten. Und sobald jemand, der ein Trainee ist, 18 Jahre alt ist, darf der auch oder sie auch mit zum Einsatz, das haben wir dann bei Leonie auch oft gemacht. Und das ist für mich immer die beste Art und Weise, die Leute an den Job ranzuführen.
Also 18 ist so Mindestalter?
Genau, das ist einfach aus versicherungstechnischen Gründen. Also.
Aber du warst schon früher dabei, ne? Du hast, glaube ich, ein Praktikum gemacht, oder wie bist du da hingekommen?
Ja, ich wollte ein Praktikum machen, das hat dann aber alles nicht ganz geklappt. Ja. Und dann wurde ich von Patrick wieder angefragt, ob ich nicht Lust hätte, als wir das Trainee-Programm entwickelt haben.
Und jetzt bist du richtig mit im Team und willst auch dabei bleiben?
Ja, definitiv.
Was ist für dich so die Motivation, der größte vielleicht auch Spaß daran? Weil natürlich ist es ernst, aber es muss ja auch Freude machen, damit man das ehrenamtlich macht.
Also für mich war immer wichtig, irgendwas zur Gesellschaft beizutragen, mit Menschen immer in Kontakt zu bleiben. Und ja, das ist das ganze Paket bei den Seenotrettern. Ich habe da wirklich so eine zweite Familie kennengelernt, für mich gewonnen. Und das Team ist super, die Arbeit ist super, man lernt da was fürs Leben. Ja, das ist einfach toll.
Die Station ist in Travemünde. Mhm. Seid ihr beide Travemünder? Lebt ihr da ohnehin oder wie?
Ja genau. Das ist für das Ehrenamt, für uns. Wir sagen immer so salopp, man müsste im Sommer, wenn alle Hamburger bei uns in Travemünde am Strand liegen, dann sollte man es noch in 10 Minuten gut zum Schiff schaffen mit dem Fahrrad, ohne dass man da groß in Bedrohung kommt. Das ist so bei uns der Einsatzradius. Ja. Also wir haben so eine Ausrückezeit circa von so 6-7 Minuten. Also das schaffen wir schon.
Also ist Bedingung, dass man auch in der Nähe wohnt. Man kann jetzt nicht sagen, ich wohne zwar in Hamburg, aber hätte Lust. Aber so, dann
Hamburg,
man
genau, Hamburg wäre ein bisschen weit weg tatsächlich. Wir haben so 1, 2, 3 Exoten, die wir aber wirklich brauchen. Die planen wir halt anders für planbare Events, für Übungen, für Kontrollfahrten. Ja. Und so weiter. Die sind Gold wert dafür, weil sie uns der aktiven Einsatzcrew viel Arbeit vom Hals halten. Und die bilden so ein bisschen das Rückgrat der Station und sind super wichtig. Deswegen, sag ich mal, wenn du das Logbuch durchblättern würdest bei uns, siehst du schon den ortsansässigen 23570 Postleitzahlen-Text eigentlich, wenn du es durchliest, von den Personen, die da mitfahren. Das ist einfach dem geschuldet, dass wir schnell an Bord sein müssen.
Wie viele Seenotretter, Retterinnen gibt es denn ohnehin bei euch?
Auf Station jetzt?
Ja, auf Station.
Ich glaube, sind um die 35 jetzt aktuell.
Und insgesamt die Seenotretter?
Wir sind ungefähr 800 Freiwillige und ungefähr 200 Festangestellte.
Wow, 800 Freiwillige. Ich meine, muss man auch erstmal zusammenkriegen, ne?
Genau. Ja. Das ist eine gute Sache. Also man muss auch, wir haben das große Glück in Travemünde, dass wir halt viel Zulauf haben. Mhm. Wir haben mittlerweile auch zum Glück 10 Kolleginnen gewinnen können, die da einen super Job machen mit uns zusammen. Und das ist eine gute Sache. Und ja, es gibt natürlich auch Regionen von der deutschen Nord- und Ostseeküste, die sind vielleicht nicht ganz so stark besiedelt. Mhm. Da muss man natürlich proaktiv viel Arbeit machen, auch mit der Unterstützung von Bremen, dass da eben auch noch Leute fürs Ehrenamt gewonnen werden. Und das ist wichtig. Wir brauchen wirklich immer jede Hand. Und ich kann immer nur empfehlen, jeder, der Interesse daran hat und in der Nähe einer Station wohnt, der soll sich auf unserer Internetseite mal informieren und dann kann er mal gucken, ob man da irgendwo auf ein Kreuz oder auf ein SRB kommt.
Das hat ja so ein bisschen was von Baywatch, ne? Wenn ihr da so losrast und aus Wasser raus und dann eben euch fertig macht zur Rettung. Und ich finde, das hat so ein Spirit auch, ne? den ihr gemeinsam habt. Und die erste Staffel, die Seenotretter in der ARD, die war ja super erfolgreich. Deshalb auch jetzt Anfang des Jahres eben die zweite Staffel. Und diesmal ist auch Leonie eben mit von der Partie und hier schon mal ein Vorgeschmack.
Ich war sehr erschrocken tatsächlich, weil das sieht man einfach nicht jeden Tag, so eine Situation, so ein Boot, was wirklich lichterloh brennt. Man hat nur noch schwarzen, dunklen Rauch gesehen.
Mein allererster Gedanke war, das kriegen wir nicht aus.
Mayday auf der Ostsee. Oberste Priorität, den Skipper retten. Für die Seenotretter heißt es jetzt, jede Sekunde zählt. Beim Travemünder Stationsleiter Patrick Morgenroth laufen die Fäden zusammen. Er lenkt das Neustädter Trainingsboot um.
Für mich ist in diesem Moment klar bei der Meldung, da müssen wir hin, wir unterbrechen unser Training.
Mit 42 Knoten sind sie schnell genug vor Ort und können den Skipper der brennenden Segeljacht an Bord holen. Sämtliche Notfälle auf Nord- und Ostsee werden in Bremen koordiniert. Hier im Maritime Rescue Coordination Center.
500 Meter Sicherheitsabstand, vor Travemünde bitte einhalten. Da sind Gasflaschen und Batterien noch an Bord. Gasflaschen und Batterien beim Maritime. Hier ist Bremen Rescue.
Hilfe kommt vom Grömitzer Löschschiff Felix Sand.
Wir schleppen jetzt das Segelboot rein. Es qualmt immer noch die Felix Sand, fährt neben uns beiher und ist immer noch dabei, das Feuer zu löschen. Wir wissen nicht, ob es noch zur Explosion kommen kann. Es ist immer noch eine sehr knifflige Situation.
Auf der anderen Seite des Nordostseekanals. Notfall vor Cuxhaven. Eine norwegische Segeljacht ist auf Grund gelaufen. 6 Menschen sitzen im Dunkeln fest.
Für den Havaristen ist unsere Anfahrt jetzt auch bei voller Geschwindigkeit von 35 Minuten sehr lange. Ich kann mich da auch reindenken. Die Menschen sind in Not, sind sehr aufgeregt, haben Angst um ihr Leben. Eine halbe Stunde kann dann zu einer Ewigkeit werden.
Kontaktaufnahme über Funk mit den Menschen an Bord. Wasser dringe ein. Sie hätten es noch unter Kontrolle, doch die Wellen würden immer heftiger gegen das beschädigte Schiff schlagen.
Dass wir da sehr schnell hinkommen zum Einsatzort, ist sehr wichtig, weil die Wellen sehr hoch sind und der Rumpf und der Kiel vielmehr immer hart auf den Boden schlägt und dann irgendwann abbricht und dann kentert so ein Segelboot definitiv.
Mit dem kleineren Tochterboot kann die Cuxhavener Mannschaft auch in diesem seichteren Teil der Nordsee bis an die Gestrandeten heranfahren. Die gute Nachricht, die Besatzung ist wohlauf.
Siehst du?
Okay.
Yes. Okay, and now you pull until the white line.
Die schlechte, wenn durch das Runterziehen von der Sandbank zu viel Wasser eindringt, könnte das Boot im tieferen Wasser sinken. Doch dank der erfahrenen Seenotretter landen auch diese Havaristen schließlich wieder im sicheren Hafen.
Ja, super spannend zuzugucken. Ab 30.12. in der ARD-Mediathek und dann ab 4.12. im NDR-Fernsehen können Sie also die zweite Staffel jetzt sehen. Und man sieht ja alle mit Herzblut dabei. Kennt ihr auch die Kollegen von der Nordsee? Also ist das alles so ein Team oder ist jeder so viel für sich in seiner kleinen Bubble?
Nee, also ich glaube, wir kennen uns alle untereinander durch die verschiedensten Übungen oder Ausflüge, sage ich mal, kennt man sich über die Zeit dann doch irgendwann.
Und wir haben ja gerade auch gesehen, ganz unterschiedliche Einsätze. Was sind denn so die häufigsten Einsätze, die ihr fahren müsst? Was passiert so, Leonie?
Ja, also die häufigsten Einsätze gerade bei uns sind die Freizeitschifffahrt auf jeden Fall.
Also was wir gerade gesehen haben, Segler, Jolle.
Ja, genau. Das ist so bei uns. Aber das ist, glaube ich, je nach Nord- oder Ostsee auch unterschiedlich. Ja.
Mhm. Und wahrscheinlich im Sommer, weiß nicht, habt ihr mit den Schwimmern, mit den Surfern auch was zu tun? Oder müsst ihr da auch schon mal einen retten?
Ja, also grundsätzlich, wir als maritimer Rettungsdienst, ist es ja so, dass wir ein anderes Einsatzspektrum teilweise in der Nordsee als auch in der Ostsee haben, was Leonie schon sagte. Und da ist das ganze Portfolio dabei. Es fährt unfassbar viel Schifffahrt um Deutschland herum, durch Deutschland durch. Und gerade so die Hotspots wie Kielerförde, Lübecker Bucht, die Deutsche Bucht, da ist viel unterwegs rund um die Uhr, auch wenn wir jetzt hier gerade sitzen und uns nett unterhalten. Passieren kann immer was. Klar gibt es zu diesen O- bis O-Monaten, sagen wir immer, doch vermehrt Einsätze mit der Sportschifffahrt. Mhm. Aber das macht vielleicht mehr die Masse aus, aber die wirklich spektakulären Sachen passieren oft auch in der Großschifffahrt. Aber das kommt meistens nicht so mit an Land, weil das wird gemacht und dann ist das in Ordnung. Und wir haben in Travemünde das komplette Portfolio, was du dir vorstellen kannst.
Weil du sagst Nordsee, können wir noch mal genau drauf gucken, Nordsee, was da anders ist als in der Ostsee.
Vermutlich kennt ihr das Boot nördlich von Baltrum.
Eine Person ist am Kopf verletzt. Motor springt nicht an und das Ruder ist ebenfalls blockiert.
Die Nordsee ist das gefährlichste Meer, das es auf diesem Planeten gibt, finde ich. Mein allererster Eindruck, als ich den Segler gesehen habe in der Schleppverbindung, der ist aber klein. Und oh Gott, der arme Mann, der da drunten drin liegt bei dem Segler. Mein Eindruck von dem Segler ist, dass die nicht vorbereitet waren für einen Trip auf der Nordsee. Wenn man das Boot von innen gesehen hat, hat man sich gedacht, oh Gott, wie kann man damit losfahren?
Ich weiß es. Ich versuche trotzdem, dich zu regeln. Sehr gut.
Gerade haben wir es gehört, die Nordsee, das gefährlichste Meer, was es auf dem Planeten gibt. Was sagt das Team Ostsee dazu?
Ja. Ja, da können wir den Kollegen erstmal nur beipflichten. Also Nordsee ist Mordsee, sagt man immer so schön. Ja.
Woran liegt das? Was ist das?
Ja, die Nordsee besteht ja durch Ebbe und Flut.
Ja.
Und gerade dann in Watten und den Seegatten, was wir da gesehen hatten von den Kollegen von Norderney, das ist eine giftige Ecke da. Ich durfte da selber mal ein paar Tage Dienst machen auf der Station, als wir was ausprobiert hatten. Und das ist schon eine giftige Ecke da. Auch die Ostsee hat sozusagen ihre Tücken definitiv. Und ich sag mal, das komplette deutsche Küstenmeer hat seine speziellen Herausforderungen. Und das ist halt unser Aufgabenprofil.
Gerade haben wir auch gesehen, dass sich einige auch durchaus überschätzen. Segler, die rausfahren und denken, sie haben das alles im Griff und müssen dann trotzdem dann auf hoher See merken, nee, hätte ich mich mal besser vorbereitet. Wie oft kommt das vor? So, dass aus, ich sag mal, ja, Überschätzung, Leichtsinn, ihr raus müsst?
Das ist für uns in der ersten Instanz nicht interessant, was jetzt, ob das jetzt Leichtsinn ist oder ob das ein Pech gehabt ist oder Navigationsfehler ist. Also für uns ist erstmal wichtig, wenn wir alarmiert werden, dass wir auf Deutsch gesagt die Kuh erstmal vom Eis kriegen. Wir fahren dahin, helfen den Leuten auf dem schnellsten Weg und den Rest kann man sich dann zu Hause unter der Dusche überlegen und für sich behalten. Also wir haben da keine, legen da keine Wertung drüber.
Aber gibt wahrscheinlich in der Nachbetrachtung manchmal so den Moment, wo man denkt, Mensch, also ehrlich, dafür, ne, wenn wenig gewesen wären, hätte er sich auch mal vorher besser vielleicht vorbereiten sollen.
Definitiv. Also wir sind schon manchmal, also ich glaube, ich spreche da für alle Kollegen, die bei den Seenotrettern fahren, manchmal das Zünglein an der Waage zwischen gerade noch gut gegangen und ganz schlecht.
Ja. Wer zahlt denn eigentlich die Einsätze?
Also die Seenotretter leben ja seit 160 Jahren spendenfinanziert und wir kriegen keine staatlichen Zuwendungen. Das ist auch so.
Ach, echt gar keine staatlichen
Nein, das Zuwendung. Ist auch so gewollt. Wir brauchen jeden Euro. Man sagt ja auch mal, ohne deine Spende geht's nicht. Mhm. Und ich bin immer so der Meinung, dass am Ende jeder, der spendet, in dieses schicke Spendenschiffchen.
Ja, die stehen hier, ja in vielen Gaststätten.
Genau, das ist auch gut, dass sie da stehen.
Spendenschiffchen. Und schmeißen die Leute da auch tatsächlich rein?
Ja.
Die sind dann irgendwann voll und dann nehmt ihr sie mit,
man
leert sie und
auch
werden sie wieder
hin. Modern mit einem QR-Code spenden, wenn ich das mal anfügen darf.
Ja.
Ja, klar ist das wichtig. Also das Rettungswerk, wir haben einen der modernsten Rettungsdienste der Welt. Und da ist es wichtig, dass die Technik auf Stand gehalten wird, dass die Leute ausgebildet werden können. Das Rettungswesen muss bezahlt werden und für mich ist eigentlich immer der Spender an Land, der irgendwo sitzt und wenn das in Wanne-Eickel oder in München ist, der für uns spendet, ist für mich auch immer eine Art Besatzungsmitglied, weil er bei uns irgendwie mitfährt. Ohne deine Spende könnten wir nicht retten.
Aber das ist ja wirklich toll, ohne staatliche Zuwendung. Ich meine, ihr müsst, wie viel müsst ihr aufbringen im Jahr? Ihr habt eine riesen Flotte, wie viele Boote? Das muss ja alles bezahlt werden. Hier, was ihr anhabt, die Westen.
Also wir haben ungefähr 60 Einheiten. Ja. Und die haben eine Lebensdauer von 30 Jahren. Und das heißt, wir müssten jedes Jahr 2 Einheiten bauen.
Also eine Einheit ist ein Boot bei dir.
Ah, genau, ein Seen- und Rettungskreuzer, wie wir das gerade von den Kollegen von Norderney gesehen haben. Oder eben ein Seen- und Rettungsboot, wie wir das vor Travemünde fahren. Da darf halt kein Wartungsstau entstehen. Und die Entwicklung geht auch weiter. Wir entwickeln jetzt eine neue Schiffsklasse. Und das ist halt das ist ein Prozess, der nie enden darf, sagen wir mal so. Mhm. Und da fließen viel Gelder rein, weil wir eben das Beste an Technik kriegen sollen, was es auf dem Markt gibt. Und auch an der persönlichen Schutzausrüstung etc.
Ja, klar.
Da wird das Beste gekauft, was geht. Und wir haben zum Glück auch immer die Möglichkeit zu sagen, es ist schön, dass ihr uns das jetzt hier geben wollt und dass wir das jetzt sagen können. Aber wir haben halt auch immer ein offenes Ohr in Bremen, die dann auch sagen, okay, wenn eure Meinung ist, das funktioniert für euch nicht, dann suchen wir euch was anderes, was für euch funktioniert. Und das kostet halt Geld.
Ja, ohne die Spenden würde es einfach nicht gehen.
Ja, toll, also was da zusammenkommt und dass es eben reicht, um so eine Flotte wirklich zu finanzieren, das ist ja wirklich bemerkenswert. Und schon seit so vielen Jahren, du sagst ja gerade, 165 Jahre gibt es.
160 Jahre.
160 Jahre gibt es euch jetzt. Wir haben auch ein paar historische Bilder, weil damals ist man natürlich nicht mehr im Motorboot rausgefahren. Da sah das so aus, da ist man wirklich hingerudert zu der Havarie. Könntest du dir das vorstellen, Patrick, heute also so zu einem Einsatz zu fahren? Aber
wenn ich dir an der Pinne sein darf, denn ja, dann wäre das okay für mich. Ja, also es war schon krass, was die Leute damals geleistet haben, nur mit Muskelkraft und mit einer gewissen Ungewissheit, wie dieser Einsatz ausgehen wird. Und für mich ist es jetzt krass zu sehen, wie schnell die Entwicklung im Bau der Einheiten ist und wie schnell Sachen verbessert werden und wo die Reise jetzt hingeht. Das ist eine schöne Sache.
Gemischte Teams wie bei euch, wie viele Frauen seid ihr?
Um die 10 Frauen.
10 Frauen. Gab es das früher auch schon oder ist es erst in den letzten Jahren, dass immer mehr Frauen vielleicht Lust haben oder auch aufgenommen werden?
Also auf dem Ruderrettungsboot habe ich gerade keine gesehen, wenn ich genau geguckt habe. Ich weiß es nicht, ich denke, das ist jetzt über die Jahre gekommen. Aber ich finde das als eine völlig normale Sache. Also es wird immer so, ach, ihr habt auch Frauen an Bord. Also ist immer so ein bisschen meiner Meinung nach deplatziert, die Aussage, weil die machen den Job genauso gut wie wir und wir haben da eigentlich keinen Bock drauf, dass das immer so hervorgehoben wird. Ja. Und wir sind eine Besatzung und wir stehen für die eine Sache gemeinsam ein. Und ob da jetzt Herr oder Frau im Ausweis steht, ist für uns völlig irrelevant.
Ich finde es super, dass du das sagst. Und so müsste es ja auch sein, dass es normal ist. Aber es gibt auch in Hamburg Rudervereine, da sind erst seit 2 Jahren überhaupt Frauen im Verein zugelassen. Also es ist nicht so, dass das jetzt schon überall so normal ist. Und für dich fühlt es sich, ich meine, du bist auch aus einer Generation, wo es auch völlig normal ist, gemischte Teams. Ne? Wäre auch komisch, wenn nicht. Und die Jungs sind hoffentlich auch alle nett.
Ja, natürlich.
Und was haben denn deine Freunde, Freundinnen, die Familie gesagt, als du gesagt hast, du gehst zu den Seenotrettern?
Ich glaube, sie waren alle sehr begeistert und wussten auch gar nicht so genau, worauf ich mich da einlasse. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt auch erst über die Jahre so richtig verstanden, was die Seenotretter sind und was ich da überhaupt für Aufgaben habe und was für eine Verantwortung ich habe. Also sie haben es alle sehr positiv aufgenommen und sind auch alle sehr interessiert, wenn ich mal Geschichten erzähle oder was man jetzt auch in den sozialen Medien überall sehen kann. Und ich glaube, meine Familie, gerade wenn ich auf Einsätzen rausfahre, sind natürlich auch ein bisschen besorgt, weil es kann wirklich alles auf uns zukommen. Und natürlich ist so der Selbstschutz erstmal an erster Stelle. Aber ja, es ist natürlich immer noch was richtig Aufregendes und Spannendes.
Und hast du auch schon jemanden aus dem Freundeskreis begeistern können? Eine Freundin, die sagt, das will ich jetzt auch mal, ich komme nächsten Sommer mit?
Ich hoffe, das kommt in Zukunft noch, definitiv. Soweit bin ich jetzt noch nicht, aber sie sind alle trotzdem sehr begeistert und verfolgen die Seenotretter.
Ja, und ihr braucht ja Leute, weil es passiert ja viel, hast du selbst gesagt, es sind viele Einsätze. Mhm. Wie viele Einsätze kann man so sagen? Ihr habt ja auch einen normalen Alltag, nehme ich an, wo dann, also so eine Art Büroalltag, wo man nicht raus muss. Ne? Das Schiff ist ja nicht jeden Tag draußen, oder?
Nein, jeden Tag ist das Schiff nicht draußen. Vom Prinzip wird das Schiff im Bedarfsfall besetzt beim Einsatz. Wir machen natürlich auch Kontrolle- und Übungsfahrten. Ja. Die ganze Flotte fährt übers Jahr so um die 2000 Einsätze. Mhm. Wir jetzt in Travemünde haben dieses Jahr bis jetzt 91 Einsätze gefahren. Das ist viel. Man muss ja dazu mal wissen, wir kommen ja von woanders her, aus dem normalen Alltag. Mhm. Ähnlich wie bei einer Freiwilligen Feuerwehr. Wir sind schon sehr stark frequentiert. Mhm. Und deswegen ist das für uns wichtig, dass wir gute Leute haben und auch rechtzeitig Nachwuchs ranziehen.
Ja. Also Retten auf See, das muss man natürlich lernen. Jeder, der auf See arbeitet, muss das. Auch die Crews auf den Kreuzfahrtschiffen und wie die sich auf den Notfall vorbereiten. Das zeigt uns mal Vitus Ratzen.
Feuer an Bord oder der rettende Sprung ins Wasser. Hier üben sie für den Ernstfall.
Wenn man dann wirklich auf See ist und der Wellengang ist noch da. Dann schon richtig Spaß, ja.
Notfälle auf hoher See. Dafür werden im Maritimen Kompetenzzentrum in Hamburg Azubis der AIDA-Flotte trainiert. Jeder, der auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten will, muss da durch. 5 Tage dauert das Sicherheitsseminar. Theorie ist dabei, aber es wird auch ernst. Gleich 2 Brände müssen die Teilnehmer löschen. Die richtige Handhabung des Feuerlöschers zu erlernen, gehört da zum Programm. Yes. Sven Stone organisiert die Ausbildung der Besatzungsmitglieder schon seit vielen Jahren.
Feuerschutzübungen sind wichtig für die Crew, weil es an Bord von Kreuzfahrtschiffen, natürlich dort, wo viele Menschen sind, auch jederzeit zu einem Feuer kommen kann. Und für die Crew ist es wichtig, gerade im Bereich der Entstehungsbrände richtig agieren zu können, Feuer auch schnell bekämpfen zu können.
Alle runter vom Schiff, das ist die nächste Übung. Ab ins 20 Grad kalte Wasser.
Das Überleben auf Seetraining ist für jedes Crewmitglied essentiell wichtig, weil sie alle in die Situation kommen können, retten zu müssen. Nicht nur sich selbst, sondern vor allem auch die Passagiere. Dafür sind sie ja auch da. Ich würde schon sagen, dass das Training, das wir hier durchführen, dem Ernstfall relativ nahe kommt. Sicherlich ist es hier eine künstliche Übungssituation. Aber es geht darum, hier die Handgriffe den Crewmitgliedern beizubringen, damit sie im Notfall auch entsprechend reagieren können.
Richtig reagieren und das in voller Montur. Das lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleich in mehreren Disziplinen. Sich über Wasser halten, von der 2-Meter-Plattform springen, gemeinsam ins Rettungsfloß klettern.
Anstrengend, aber cool.
Das Reisen auf Kreuzfahrtschiffen gilt als sehr sicher. Die Wahrscheinlichkeit zu verunglücken liegt bei etwa 1 zu 6 Millionen. Die Besatzungsmitglieder wollen trotzdem auf alle Notfälle vorbereitet sein.
Es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Man konnte sich überhaupt nicht bewegen in der Weste. Und man konnte überhaupt nicht vorwärts kommen oder rückwärts. Das war sehr, sehr anstrengend, auch für den ganzen Körper. Wenn ich mir vorstelle, dass das eventuell mal passieren müsste, dann fühle ich mich sicher mit meinen anderen Crewmitgliedern. Aber hoffe natürlich, dass das nie passiert.
Die Mischung aus Theorie und Praxis, das ist das, was bei uns im Vordergrund steht. Theoretische Lerninhalte, die vermitteln wir im Klassenraum. Dann geht es aber darum, dass jedes Crewmitglied in der Praxis auch ausprobieren kann, um das, was sie hinterher an Bord brauchen, auch für sich anwendbar zu machen.
Eine Ausnahmesituation auf hoher See werden sie aller Wahrscheinlichkeit zwar nie erleben, aber was im Notfall zu tun ist, wissen sie jetzt ganz genau.
Ja, man muss vorbereitet sein. Und Leonie, bei dir sind da wahrscheinlich gerade so Erinnerungen wach geworden, weil es ist wahrscheinlich noch gar nicht so lange her, oder? Dass du dieses Training gemacht hast.
Ja.
Wie ist das? Also hat man da schon das Gefühl, es ist echt? Kommt man da so in so ein Adrenalin? Oder?
Ja, doch schon. Also man weiß einfach, dass es wichtig ist, diese Ausbildung, dieser Lehrgang, diese Lehrgänge, die wir ablegen müssen, um uns vorzubereiten, um bei Einsätzen dabei sein zu dürfen.
Und da so in voller Montur ins Wasser, ne? Ich meine, es zieht ja auch runter. Ich finde alleine schon eure Schwimmweste, die ist wahnsinnig schwer. Ich kenne es so ein bisschen vom Segeln, da haben wir aber immer viel leichtere als diese. Und auf Kreuzfahrtschiffen muss man ja auch immer so eine Seenotrettungsübung machen. Was muss ich jetzt machen?
Einmal in der Mitte den Gurt zumachen.
Ja.
Ja, genau.
So, und jetzt wahrscheinlich festziehen, ne? So richtig.
Ja. Genau, und im besten Fall hättest du jetzt deine Schüttgurte noch angelegt, weil sonst würde die Weste beim Auslösen nach oben gehen und dich nach unten drücken. Das wäre dann kontraproduktiv für deine Rettung.
Dann würde ich hoffen, dass du ganz schnell kommst. Dann wie lange könnte ich denn überhaupt jetzt in der Ostsee sein, wenn ich Frau über Bord gehen würde?
So wie du jetzt bist?
Ja.
Vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten. Also der.
Würdet ihr das schaffen?
Ja. Wenn wir, also entscheidend ist bei jedem Mann über Bord oder bei jeder Person im Wasser, wie es heutzutage ja heißt, entscheidend, dass die Leute eine Rettungsweste tragen. Mhm. Und wir wiederholen das immer gebetsmühlenartig. Wir können ja immer nur präventiv arbeiten und die Leute darauf hinweisen in den Yachthäfen, die man mal so trifft. Also meine eindringliche Bitte ist immer, wenn das geht, kauft euch auch bitte eine Rettungsweste und zieht die auch an.
Und auch auf dem Segelboot, selbst wenn man schwimmen kann und auch segeln kann, würdest du sagen, immer eine Rettungsweste tragen.
Das erhöht die Lebenschancen exponentiell.
Und es ist ja ohnehin wahnsinnig schwer, Mann über Bord, Frau über Bord, Person über Bord, wie man jetzt sagt, wirklich so eine Rettung erfolgreich durchzuführen. Weil ich kenne das vom Segelboot, wenn wir mal so Übungen machen, wir sehen das auch hier, wenn es dann auch dunkel ist, wenn man über Bord ist oder nur einen Rettungsreifen über Bord wirft, wie schwer es ist, den wiederzufinden. Ne? Vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, was wir da jetzt sehen. Der Trick?
Ja, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das der Untergang der Verity im Oktober 24, meine ich, war das. Und da sind ja zwei Frachtschiffe zusammengestoßen, nordwestlich von Helgoland. Und du musst dir vorstellen, die Leute haben da unter Deck geschlafen oder haben gerade ihre Wache begonnen. Und auf einmal kracht das und das Schiff geht unter, du landest im Wasser. Das Wasser ist eiskalt, es ist dunkel. Also was unsere Kollegen und auch alle, die da mitgesucht haben, alle Kräfte da geleistet haben, schon, da kann man nur den Hut vorziehen. Das war eine Suche, die geht über Stunden. Man hat eigentlich nur ein Sichtfeld im Scheinwerferkegel, das hat man ja auf der Matz gerade ganz gut gesehen. Und das geht halt über Stunden. Irgendwann lässt auch die Konzentration nach, sodass auch in der Suche Personal gewechselt werden muss. Also was da auf die Beine gestellt wurde von den Seenotrettern und vom Havariekommando und auch von allen, die da sich beteiligt haben an der Suche. Da war zum Beispiel auch ein großes Kreuzfahrtschiff dabei, was sich da angeboten hat. Also auf See geht nichts alleine und davon leben wir. Wir leben von diesem Teamwork auf See. Und wir
also immer das Schiff, das am nächsten auch dran ist, muss helfen.
Genau, dazu ist man verpflichtet. Jeder auf See muss helfen.
Und du findest dann eigentlich nur die Person im Wasser, wenn sie gerade in deinem Lichtkegel ist, letztendlich, oder?
In der Dunkelheit, ja. Also vielleicht hat er an der Rettungsweste ein Licht dran oder hat ein pyrotechnisches Signalmittel dabei. Da kann sich irgendwie bemerkbar machen. Wir hatten auch schon Angler, die mit dem Handy gewunken haben und so weiter.
Angler, die beim Angeln so über...
Ja, denn wenn man dann erstmal gut fängt, hört man ja auch nicht auf. Und der Tag wird länger und länger und länger. Und dann ist manchmal die Herausforderung wirklich, dass dann so Sachen sich kombinieren. Also ein technischer Ausfall, dann springt der Außenborder nicht mehr an. Dann wird den kalt, dann ist das Handy leer, dann wird das Wetter schlechter. Und das ist dann so eine Spirale, die sich dann in Gang setzt, wo wir am Ende... Und genau da beginnt die Arbeit der Seenotretter. Da fängt dann unser Job an. Und dieses Puzzle wieder zusammenzufügen und diese Leute heil nach Hause zu kommen.
Hier sehen wir auch auf dem Bild, Basti, könnt ihr es sehen, auf der Stele, genau hier so ein Helikoptereinsatz. Kommen die auch von euch oder ist es eine Zusammenarbeit?
Wir haben ganz viel Zusammenarbeit, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit der Deutschen Marine, mit denen üben wir auch regelmäßig. Das sind jetzt hier die Kollegen aus Langenbeilig auch, die jetzt gerade das Winschen mit dem NH90, mit dem Marinehubschrauber trainieren. Das ist essentiell wichtig, gerade bei Personen im Wasser. Muss ein Notarzt nachgeführt werden oder müssen Leute schnell an Land? Ein Hubschrauber ist nun mal schneller als ein Rettungsboot, da machen wir uns nichts vor. Und diese Kombination aus diesen Mitteln, auf die man zurückgreifen kann, das ist schon sehr gut. Also da sind private Anbieter dabei, die Marine und wir und auch andere Behörden auf See. Und da, glaube ich, sind wir gut aufgestellt an der deutschen, an der deutschen Küste Nord- und Ostsee.
Du bist ja auch richtig Trainer an der Akademie. Also du bildest aus, hast dich ja auch ausgebildet, Leonie. Ich sag mal, wenn man so einen Einsatz wie den du gerade beschrieben hast, da beteiligt ist und dann kann man vielleicht nicht alle retten und ist vielleicht ein Ticken zu spät oder man sieht die Person im Wasser nicht. Gibt es da auch so ein psychologisches Training und wie geht man damit um? Hast du das schon erlebt?
Ja, definitiv auch. Auch an Land hat der Rettungsdienst die Möglichkeit, auf psychologische Betreuung zurückzugreifen. Das ist bei uns sogar eine Dienstanweisung. Also wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert, machen wir nichts vor. Wir sind ein Rettungsdienst, das ist kein Hobby, was wir machen. Da können schlimme Sachen passieren. Und ganz, ganz früher haben die Seeleute das halt so gelöst, wenn doofe Sachen an Bord passiert sind, dann haben die das auf ihre eigene Art und Weise sehr negativ meistens geregelt. Und wir haben das große Glück.
Was heißt das? Was meinst du damit?
Naja, bei manchen hat es zum Suizid geführt, weil die nachts nicht mehr schlafen konnten oder uns haben sich dann das Leben genommen. Und wir haben das Glück, dass wir wirklich in Bremen eine gute Mannschaft im Hintergrund haben, die auch eine Notfallvorsorge für uns vorhält. Und die kommen auch zu uns, ob wir wollen oder nicht. Und die reden dann mit uns. Und ganz wichtig ist auch das Gespräch mit den anderen Stationen, mit den Kollegen in der Rettungsleitstelle See, mit der eigenen Besatzung auch mal wirklich im kleinsten Kreis. Man kennt die Leute ja, wir sind ja wie so eine, ein Kollege sagt mal, wie so eine Familie, die sich nicht gewollt hat. Und da ist es auch wichtig, dass man sich mal nach dem Einsatz ein bisschen in die Augen guckt und einfach mal vielleicht in der ruhigen Minute mal drüber spricht. Und wenn wir uns jetzt unser Leben lang kennen würden, dann würde ich auch sagen, irgendwie ist Inke heute Abend anders. Und da spätestens dann würde die zweite Eskalationsstufe zünden und wir können dann eben, uns würde dann halt gut geholfen werden.
Ja, aber das kann ich mir vorstellen, dass so ein Einsatz, der sitzt einem erstmal in der Rettungsweste, oder?
Ja, gerade wenn man dabei war und sein Bestes gegeben hat, stundenlang gesucht hat und es am Ende doch erfolglos war, das ist... Macht was mit einem definitiv.
Musstest du das auch schon erleben?
Nee, zum Glück noch nicht.
Zum Glück nicht. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, da braucht man, bis man das wieder losgeworden ist. Man gibt oder ihr gebt natürlich euer Bestes und trotzdem kann es ja auch mal zu einer Verquickung unglücklicher Zustände.
Ja, also ich glaube, diese Matz, die wir gerade von der Kollision mit der Verity gesehen haben, nicht nur die Kollegen auf den Seenotkreuzern, die da ihren Job gemacht haben, auch die in der Leitstelle und auch die Leute, die vielleicht von der Berufsschifffahrt mitgesucht haben, von der normalen Kauffahrteischifffahrt. Mhm. Das macht was mit einem. Wenn du weißt, da draußen ist einer, der ist genauso Seemann oder Seefrau, wenn man so möchte, wie du. Und der treibt jetzt in normalen Klamotten durch die Nord- oder Ostsee. Da werden alle Menschen möglichen Anstrengungen unternommen, dass man diese Person wiederfindet. Und danach ist man erstmal kaputt. Also man versucht, die Stecknadel im Heuhaufen zu finden, wie es auch schon mal erwähnt wurde. Und das ist eben wirklich anstrengend.
Du bist ja auch im echten Leben Kapitän gewesen. Du hast Kapitän gelernt, du hast ein Patent, Navigation. Was hat dich überhaupt zu den Seenotrettern dann gebracht?
Ja, das war bei uns nicht. Wir haben jetzt nicht so eine große Familientradition wie vielleicht manche Familien an der Nordsee. Aber mein Vater hat mich mal mitgenommen. Der war oder ist bei uns in der Besatzung schon seit Anfang der 90er Jahre. Da hatten wir noch ein anderes Boot in Travemünde und da hat er mich mitgenommen. Und ich hatte da halt so wirklich, sag mal, die Moses-Aufgaben am Anfang. Und irgendwann, als ich dann ein gewisses Alter erreicht hatte, durfte ich dann auch mal mitfahren. Und darüber kam eigentlich erst der Berufswunsch, zur See zu fahren. Und dann die Seenotretter liefen immer parallel mit. Also, und ich hatte das große, große Glück. Ich war ja dann auch auf den Lehrgängen. Und dann hatte ich mal irgendwann, ich sag mal, die Chance, jetzt die andere Seite vom Buffet zu sehen. Da wurde eine Stelle als Trainer ausgeschrieben. Meine Intention ist einfach nach wie vor da noch, also ich weiß, von wo ich komme bei den Seenotrettern, wo ich angefangen habe und welche Leute damals schon da waren und heute schon da noch da sind. Und dadurch, dass wir noch nebenbei Rettungsdienst fahren auf See, weißt du auch ungefähr, was neue Kolleginnen und Kollegen, die kommen, wo kannst du die am besten an die Hand nehmen. Wir fahren auf diesen Bootstypen, auf dem wir trainieren, fahre ich schon mein Leben lang eben drauf. Und das war so meine Intention, mich darauf zu bewerben, um mich da sinnvoll einzubringen. Aber das Ganze lebt eben auch vom wir hatten es von erwähnt, einmal vom Austausch mit den anderen Stationen. Sei das jetzt vom Börkum bis Ueckermünde, muss man ein gutes Verhältnis pflegen und sich auch mal die Informationen reinholen und sich abstimmen. Und wenn man alle diese Informationen sammelt und dann daraus was stricken kann, gemeinsam mit den Stationen zusammen, ist das, glaube ich, eine coole Sache und das macht uns besser.
Ja, du sagst schon, es lebt davon, das hast du ja auch gesagt, Leonie, dass ihr gemeinsam das macht und gemeinsam so dahinter steht und auch gemeinsam Freude habt an dem Zusammensein und am Helfen und am Unterstützen. Und wir mögen das auch sehr gerne, hier beim NDR gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Und das machen wir jedes Jahr mit unserer großen Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland, auch dieses Jahr wieder. Und wir fragen ja oder bitten schon die ganze Zeit, wenn Sie Lust haben, zu spenden, dann gerne spenden für den guten Zweck. Dieses Jahr unterstützen wir ja Menschen, die Suchtprobleme haben im Bereich Sucht, können Sie sich engagieren. Und am Freitag ist die große ARD Spezial, das NDR, das Spezialsendung, so heißt es. Und da können Sie gerne zuschauen und danach natürlich auch live mit uns telefonieren.
Der Höhepunkt unserer alljährlichen Spendenaktion steht bevor. Hand in Hand für Norddeutschland, diesmal für ein Leben ohne Sucht. Wir stellen hierzu Hilfsprojekte des Paritätischen Wohlfahrtsverbands vor.
Für den Paritätischen ist gesellschaftliches Engagement sehr, sehr wichtig. Zu wissen, ich bin nicht allein mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten, mit meinen Nöten.
Und wir freuen uns auch auf prominente Gäste, unter anderem Nina Bott, Milka Loff-Fernandes und Markus Majowski. Das Spezial. Hand in Hand für Norddeutschland. Freitag um 20.15 Uhr.
Naja, also Freitag die große Das Spezialsendung mit Bettina Hinnerk und mir und natürlich mit Betroffenen. Und wenn Sie jetzt schon spenden möchten, dann ist hier jetzt ein QR-Code eingeblendet. Den zeigen wir Ihnen. Und da brauchen Sie nur die Handykamera, hier ist er, draufhalten und dann kriegen Sie schon das ganze Formular im Grunde und Sie müssen nur noch Ihren Spendeneintrag eintragen. Und wenn Sie am Freitag gerne auch noch ein bisschen mehr als nur Sendung gucken möchten, auch noch diese tollen Gegenstände hier zum Beispiel ersteigern wollen, können Sie bei unserer Auktion mitmachen. Unsere Gäste, Otto Walkes zum Beispiel, hat diesen Ottifanten gezeichnet und den können Sie ersteigern für den guten Zweck. Es gibt schon ein Mindestgebot. Ich frage mal in die Regie meinen Kollegen, dass er mir ins Ohr flüstert, wie hoch wir da im Moment schon liegen. 650, also wenn Sie 650 plus bieten, dann haben Sie eine gute Chance, hier diesen wunderbaren Ottifanten zu bekommen. Oder auch hier das E-Cello. Das ist von unseren ESC-Teilnehmern, Arbor und Tümner. Und auch da gibt es schon ein Mindestgebot. Wo sind wir da jetzt? 500. Also das Mindestgebot, weil schon bis dahin geboten worden ist, 500 Euro, wenn Sie Lust haben auf dieses E-Cello, dann gerne bieten. Und vielleicht ist es dann Ihres. Was würdet ihr, für was würdet ihr euch entscheiden?
Also ich hatte von angefangen, das abzukaufen, aber ja, da kann auch noch, ruhig noch eine Null vorkommen, denke ich mal.
Also für einen guten Zweck muss da locker eine Null davor kommen, da hinten dran, ne? Also finde ich auch.
Ist von Otto, ne?
Also ja, ist von Otto und weißt du, wie teuer Ottos Kunstwerke sind, wenn man die normalerweise versucht zu kaufen. Also von daher finde ich auch für einen guten Zweck. Und euch wünsche ich natürlich auch noch ganz viel in die Kasse für einen guten Zweck. Auch so jetzt Weihnachten ist ja die Zeit, wo es hoffentlich ein bisschen klimpert. Und damit ihr weiterhin diese fantastischen Einsätze fahren könnt. Wir, die wir auf dem Wasser sind, sind euch wahnsinnig dankbar, dass es euch gibt. Und auch, dass du Lust hast, jetzt Teil des Teams zu sein und vielleicht auch noch deine Freunde, Freundinnen begeisterst, sodass es auf jeden Fall immer genug Seenotretter gibt, die dann auch tatsächlich Einsätze fahren können. Tausend Dank euch, dass ihr hier seid und uns ein bisschen mitgenommen habt auf die Reise und wir jetzt eure Welt verstehen. Viel Glück bei den Einsätzen und morgen kommt Margarita Bruch, die Schauspielerin, und da macht Hinak für Sie hier Gastgeber bei DAS. Wäre schön, wenn Sie dabei sind, geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss!
Prominente Gäste oder Experten, täglich um 18.45 Uhr auf dem roten Sofa bei DAS.